Wo Menschen eng zusammenleben und ihren Glauben gemeinsam praktizieren, entstehen große Chancen, aber auch empfindliche Gefahren. Die ersten Christen in Thessalonich waren noch ganz am Anfang ihres Glaubenswegs, umgeben von einer Kultur, in der sexuelle Unmoral, religiöse Verirrung und soziale Unruhe alltäglich waren. Gerade dort macht Paulus deutlich, dass ein heiliges Leben kein Extra für besonders Fromme ist, sondern Gottes Weg, die Gemeinde zu bewahren, aufzubauen und für seine Absicht brauchbar zu machen. Seine schlichten, aber klaren Worte sind bis heute ein Spiegel für unser eigenes Leben in der Gemeinde. Heiligung statt Unreinheit, Gottes Wille für unseren Leib. Heiligung beginnt nicht bei abstrakten Ideen, sondern bei etwas sehr Konkretem, bei unserem Leib. Paulus schreibt, denn dies ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Damit stellt er unseren Körper mitten in Gottes Willen. Der Mensch ist nicht zuerst ein Träger von Trieben, sondern ein Träger des Bildes Gottes. Schon in 1. Mose Kapitel 1 Vers 26 heißt es, und Gott sprach, lasst uns den Menschen machen in unserem Bild, gemäß unserer Gleichgestalt. Der Leib gehört in diese Würde hinein. Wenn Paulus unseren Körper ein Gefäß nennt, das in Heiligung und Ehre in Besitz genommen werden soll, meint er, dieser Leib ist dafür geschaffen, Gottes heiligen Charakter sichtbar zu tragen, nicht die Unruhe und Dunkelheit der Begierde. Sexuelle Unmoral ist darum nicht einfach ein moralischer Fehltritt, sondern eine Verleugnung unseres eigentlichen Auftrags, Gott zu widerspiegeln. In 4 Stunden und 3 Minuten sagt Paulus, denn dies ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Gottes Wille ist, dass seine Erlöste, die Gläubigen in Christus, ein Leben der Heiligkeit entsprechend seiner heiligen Natur führen, ein Leben, das ganz für ihn abgesondert ist und von allem getrennt, was nicht er selbst ist. Zu diesem Zweck heiligt er uns durch und durch. Weil Sexualität so tief mit unserer Person verbunden ist, ordnet Gott sie in einen geschützten Raum ein, die Ehe sei ehrbar in allem, und das Ehebett unbefleckt, denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. In der Ehe wird der Leib nicht entwertet, sondern geehrt, weil er, im Rahmen des Bundes, zum Ausdruck einer hingegebenen, treuen Liebe wird. Jede Grenzüberschreitung, ob vor oder innerhalb der Ehe, verletzt darum nicht nur eine Norm, sondern Menschen, Beziehungen und damit auch das Zeugnis des Leibes Christi. Wo in einer Gemeinde sexuelle Unordnung geduldet wird, verliert das Evangelium an Schärfe und an Glaubwürdigkeit. Umgekehrt entsteht Raum für Vertrauen, wenn Männer und Frauen lernen, den Leib des anderen als heiliges Gefäß Gottes zu achten. Paulus verbindet seine Warnung vor Unreinheit mit einer Zusage, die tiefer reicht als jedes moralische Appellwort, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Und er fügt hinzu, dass Gott seinen Heiligen Geist in uns gibt. Der Ruf zur Keuschheit steht also nicht nackt im Raum. Wer nur die Forderung hört, wird leicht unter Druck geraten oder in Schuld verharren. Wer aber erkennt, dass der Heilige Geist selbst in uns wohnt, entdeckt, Heiligung ist zuerst Gottes Wirken an und in uns. Der Geist trennt uns innerlich von der Macht der Begierde, nicht indem er unsere Körperlichkeit auslöscht, sondern indem er sie in einen neuen Zusammenhang stellt, weg von Selbstbefriedigung, hin zu Hingabe an Gott und zu verantwortlicher Liebe. Gerade im Gemeindeleben ist diese Sicht auf den Leib entscheidend. Brüder und Schwestern begegnen einander nicht als potenzielle Objekte der Lust, sondern als Gefäße der Herrlichkeit Gottes. Ein geheiligter Umgang mit dem Leib schafft eine Atmosphäre, in der Nähe möglich, aber nicht gefährlich ist, in der Wertschätzung wachsen kann, ohne in Verführung umzuschlagen. Wo der Geist Gottes einen Menschen dazu führt, das eigene Gefäß in Heiligung und Ehre in Besitz zu nehmen, wird sein Leib nicht länger von wechselnden Stimmungen getrieben. Er wird zum Werkzeug, durch das Christus dienen, trösten, arbeiten, segnen kann. In dieser Perspektive wird Heiligung nicht enger, sondern weiter, sie öffnet den Leib für seinen eigentlichen Sinn und gibt der Gemeinde den Raum, in reiner, freier Gemeinschaft zu leben. Denn dies ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Dass ein jeder von euch weiß, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehre in Besitz zu nehmen. Ein geheiligter Umgang mit unserem Leib ist kein Luxus für besonders Fromme, sondern Grundbedingung für gesundes Gemeindeleben. Wo Gott uns seinen Heiligen Geist schenkt, dort schenkt er gleichzeitig die Kraft, den Leib aus der Logik der Begierde zu lösen und in die Würde seines Bildes zu stellen. Das entlastet von der Illusion, alles aus eigener Disziplin bewirken zu müssen, und ruft hinein in eine neue Selbstwahrnehmung, als Gefäß, das Gott sich für seine heiligen Absichten reserviert. In dieser Haltung wird der Leib nicht verdrängt, sondern bewusst Gott geweiht, zur Freude in der Ehe, zur Klarheit in den Beziehungen und zum Schutz der Gemeinde. So wird Heiligung erfahrbar als ein Weg, auf dem Gottes gute Gedanken über unseren Leib Gestalt gewinnen. Brüderliche Liebe als Schutzraum für die Heiligkeit. Heiligkeit bleibt nie lange abstrakt, sie nimmt Gestalt an in Beziehungen. Darum wendet sich Paulus nach der Warnung vor Unzucht sofort der brüderlichen Liebe zu, was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass man euch schreibt, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Die Thessalonicher kannten also bereits diese von Gott gelehrte Liebe, sie lebten sie gegen alle Brüder in ganz Mazedonien. Heiligung und Liebe gehören hier untrennbar zusammen. Heilig sein heißt nicht, sich von Menschen zu distanzieren, sondern sie auf neue Weise zu sehen, als von Gott geliebte Geschwister, an denen sein Wohlgefallen ruht. In einer solchen Sicht verliert der andere seine Funktion als Projektionsfläche eigener Wünsche. Er wird Bruder, Schwester, ein Mensch, der anvertraut ist, nicht verfügbar. In den Versen 9 und 10 ermahnt Paulus die Gläubigen weiter in Bezug auf die Bruderliebe, was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass ich euch schreibe, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, einander zu lieben, denn ihr tut dies auch an allen Brüdern in ganz Mazedonien. Wir ermahnen euch aber, Brüder, noch mehr zuzunehmen. Die brüderliche Liebe wirkt wie ein Schutzraum für die Heiligkeit. Paulus hatte gerade davor gewarnt, den Bruder in der Sache zu übervorteilen oder zu verletzen. Wo Liebe fehlt, wird der andere leicht Mittel zum Zweck und Grenzen werden verschoben. Wo Liebe regiert, geschieht das Gegenteil, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Wenn die Gemeinde lernt, einander mit dieser Liebe zu begegnen, in der andere nicht begehrt, sondern geehrt wird, wird das Klima für sexuelle Unmoral trocken. Die Fantasie, aus dem anderen etwas ziehen zu können, verliert ihre Macht, wenn die Wirklichkeit der geschwisterlichen Achtung den Raum erfüllt. Diese Liebe ist keine bloße Emotion, sie wird von Gott selbst gewirkt und genährt. Wer von Gott gelehrt ist zu lieben, erhält einen inneren Maßstab, der über Sympathie und Antipathie hinausgeht. Gerade im Blick auf gefährdete oder gebrochene Beziehungen gewinnt das Gewicht. Brüderliche Liebe deckt nicht Schuld zu, um sie zu beschönigen, aber sie schützt den anderen vor Beschämung, wo Umkehr möglich ist, und trägt mit, wo jemand kämpft. Sie ist fähig, Nein zu sagen zu Grenzverletzungen, ohne den Menschen aufzugeben, sie ist stark genug, auf Nähe zu verzichten, wo sie unklar würde, und gleichzeitig das Herz offen zu halten. In einer solchen Atmosphäre wird Heiligkeit als Form der Liebe erfahrbar, nicht als kalte Distanz. Paulus ermutigt die Thessalonicher, reichlicher zuzunehmen. Liebe ist nie fertig, sie kennt keinen Stillstand. Gerade da, wo eine Gemeinde schon viel Liebe lebt, wächst die Gefahr, sich auf Erreichtem auszuruhen. Doch der Geist Gottes führt weiter, hinein in feinere Sensibilität füreinander, in wachsende Bereitschaft zur Versöhnung, in eine tiefere Achtung vor den Grenzen des anderen. So wird brüderliche Liebe immer mehr zu einem tragfähigen Raum, in dem geheiligte Beziehungen gedeihen. Wer erfährt, dass er in der Gemeinde nicht ausgenutzt, sondern bewahrt wird, kann vertrauen. Und wo Vertrauen wächst, wird die Gemeinde zu einem Ort, an dem Gottes Heiligkeit nicht trennt, sondern verbindet und heil macht. Was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass man euch schreibt, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Das tut ihr ja auch gegen alle Brüder in ganz Mazedonien. Wir ermahnen euch aber, Brüder, reichlicher zuzunehmen. Brüderliche Liebe ist nicht nur das warme Gefühl einer gelungenen Gemeinschaft, sie ist eine geistliche Kraft, die Heiligkeit schützt und Beziehungen heilt. Wer lernt, den anderen zuerst als von Gott geliebten Bruder oder Schwester zu sehen, entzieht der selbstsüchtigen Begierde den Boden. So werden Blick, Wort und Verhalten von einer anderen Logik geprägt, nicht vom Haben wollen, sondern vom Bewahren wollen. In einem solchen Miteinander muss niemand Angst haben, durch Nähe verletzt zu werden, und auch niemand sich in fromme Distanzen flüchten. Die Gemeinde wird zu einem Haus, in dem Gott seine Kinder lehrt zu lieben und gerade darin seine Heiligkeit sichtbar macht. Ein schlichter, würdiger Wandel vor der Welt. Heiligung und Liebe gewinnen ihre Überzeugungskraft im Alltag. Paulus verbindet beides mit einem erstaunlich schlichten Lebensstil, und eure Ehre darein zu setzen, still zu sein und eure eigenen Geschäfte zu tun und mit euren Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegen die draußen und niemanden nötig habt. In einer Umgebung, die von religiöser Erregung oder sozialem Durcheinander geprägt sein konnte, wirbt Paulus für eine stille Form des Ehrgeizes, nicht auffällig zu sein, sondern verlässlich, nicht überall mitzureden, sondern die eigenen Aufgaben treu zu tragen. Ein solcher Lebensstil ist alles andere als belanglos. Er lässt das Evangelium im gewöhnlichen Fuß fassen und bewahrt die Gemeinde davor, durch unnötige Unruhe nach außen Anstoß zu erregen. In 4:11-12 spricht Paulus über einen dem Herrn würdigen Wandel, und eure Ehre darein zu setzen, still zu sein und eure eigenen Angelegenheiten zu tun und mit euren Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegenüber denen draußen und niemandes bedürft. Die Lehre Jesu weist genau in diese Richtung. Als einige gefragt wurden, wie sie leben sollten, antwortete er nicht mit einer Strategie zur Einflussnahme, sondern zeigte auf die Lilien auf dem Feld und die Vögel unter dem Himmel. Ein schlichter, würdiger Wandel vor der Welt ist Ausdruck des Vertrauens, das Gott sorgt. Wer in diesem Vertrauen lebt, muss sich nicht durch religiöse Lautstärke oder spirituellen Aktionismus profilieren. Er kann still arbeiten, verlässlich zahlen, ehrlich sprechen, maßvoll konsumieren. All das formt eine Art stille Predigt, die den Worten des Evangeliums Glaubwürdigkeit gibt. Das Zeugnis der Gemeinde hängt nicht an spektakulären Ereignissen, sondern an der Summe solcher unscheinbaren Treueakte. Ein schlichter Lebensstil bedeutet nicht, dass alles klein und eng werden müsste. Vielmehr entsteht gerade in der Einfachheit Raum für das Wesentliche. Wer nicht ständig in fremden Angelegenheiten unterwegs ist, hat Aufmerksamkeit für Gott und für die Aufgaben, die er tatsächlich gegeben hat. Wer mit den eigenen Händen arbeitet, im übertragenen wie im wörtlichen Sinn, erfährt die Würde darin, der Schöpfung und den Menschen zu dienen, statt sie zu benutzen. In einer Zeit, die stark von Selbstdarstellung geprägt ist, gewinnt eine Gemeinde, in der Menschen ruhig, zuverlässig und respektvoll leben, eine erstaunliche Klarheit, sie strahlt etwas von der Ordnung und Demut des Christus aus, der selbst sanftmütig und von Herzen demütig ist. Wo Heiligung, brüderliche Liebe und ein schlichter, würdiger Wandel zusammenkommen, entsteht ein Gemeindeleben, das innerlich gesund und nach außen durchsichtig ist. Die Welt sieht keine perfekten Menschen, aber sie sieht Menschen, die in ihren Schwächen gehalten sind, in ihren Beziehungen verantwortungsvoll handeln und in ihrem Lebensstil nicht von Gier, sondern von Vertrauen geprägt sind. In dieser Mischung aus Alltagstreue und innerer Ausrichtung auf Gott wächst ein Raum, in dem Christus sein Leben austeilt. Die Gemeinde wird so zu einem leisen, aber deutlichen Zeichen dafür, dass ein anderes Leben möglich ist, geheiligt, liebend, schlicht und gerade darin reich. Und eure Ehre darein zu setzen, still zu sein und eure eigenen Geschäfte zu tun und mit euren Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben. Damit ihr anständig wandelt gegen die draußen und niemanden nötig habt. Ein schlichter, würdiger Wandel ist kein Rückzug aus der Welt, sondern eine Form geistlicher Präsenz mitten in ihr. Wer lernt, in den eigenen Aufgaben treu zu sein, sich nicht von jeder Unruhe treiben zu lassen und im Umgang mit Geld, Arbeit und Freizeit Maß zu halten, macht Platz für Gottes Wirken im Gewöhnlichen. So gewinnt das Evangelium im ganz normalen Alltag Kontur. Das ermutigt, nicht nach außergewöhnlichen Situationen zu suchen, um Christus zu bezeugen, sondern dort, wo bereits Verantwortung getragen wird, verlässlich zu sein. Ein solches Leben tut der Gemeinde gut, weil es Spannungen reduziert, Vertrauen baut und den Blick frei macht für das Wesentliche, das Gott sich in einem geheiligten, liebenden und einfachen Leben verherrlichen will. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns in deiner Gemeinde nicht uns selbst überlässt, sondern uns durch dein Wort und deinen Heiligen Geist in ein heiliges Leben hineinführst. Du kennst unsere Schwachheit, unsere Versuchungen und die Unreinheit der Zeit, in der wir leben, und dennoch berufst du uns, ganz für dich abgesondert zu sein. Stärke in uns die heilige Ehrfurcht vor deinem Willen, bewahre unsere Leiber als Gefäße der Ehre und erfülle unsere Herzen mit brüderlicher Liebe, die den anderen schützt statt ausnutzt. Lehre uns einen stillen, schlichten und würdigen Wandel, der dein Evangelium nicht verdunkelt, sondern dir Ehre macht. Richte unseren Blick immer wieder auf dich als den Heiligen, der in uns wohnt und uns bis zum Äußersten durchdringen will mit deiner Heiligkeit. So vertrauen wir uns dir neu an und bitten dich, unser persönliches Leben wie auch unser Gemeindeleben in deiner Gnade zu bewahren und zu erneuern. Amen.